Die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, wir haben hier gleich mal ein Bild für euch. Und ich weiß nicht, wie ihr in dieses Jahr 2026 gestartet seid. Vielleicht so voller Elan und Vorfreude auf die Dinge, die da kommen werden. Juhu, endlich geht's los. Oder eher so wie ich, so ein bisschen vorsichtiger, weil so ein Jahreswechsel allein ja nicht alles ändert. Nicht die Probleme, nicht die Krankheiten, die Sorgen, die man so hat im alten Jahr angesammelt hat oder im Leben davor. Für mich ist das Jahreswechsel im Grunde sowas. Bim, 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 eine neue Runde im Boxkampf wird eingeklingelt. Denn ich empfinde das Leben doch immer wieder so als eine Bewährungsprobe, wo wir unseren Mann oder unsere Frau stehen müssen, wo wir Tag für Tag hoffen müssen und glauben müssen und wo wir immer wieder auch für andere in der Welt ja Hoffnung ausstrahlen wollen. Es ist ein Kampf, so ein Boxkampf, da kann man nicht immer nur gewinnen, da geht es manchmal voll auf die Bretter, dann kriegen wir was in die Magenkube rein. Das haben wir im letzten Jahr oder in den Jahren davor erlebt. Und ich denke, auch in diesem Jahr wird der eine oder andere Tiefschlag dabei sein, sind wir doch mal ehrlich. Aber wir können kämpfen. Beim Boxen geht es ums Kämpfen, ums Wiederaufstehen, aufblicken auf Jesus, der doch bei unserem Boxkampf mit dabei ist. Paulus, der hat diesen Vergleich auch schon mal gebraucht im 1. Korinther 9, da sagt er, jeder aber, der kämpft, der enthält sich aller Dinge, jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Also der Boxkampf lohnt sich, ja? Und dann sagt Paulus weiter, ich laufe aber nicht wie aufs Ungewisse, ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, ja? Das kann gezielt sein, dieser Kampf, dass wir für das Gute ganz gezielt eintreten, für die Kämpfe, die in unserem Leben sind, in unserem Alltag, wo wir uns bewähren sollen, wo wir glauben sollen, dass wir da ganz bewusst unsere Energie einsetzen. Das Tröstliche ist, Gott will keine Einzelkämpfer. Und du und ich, wir müssen nicht alleine stark sein. Wir sind nicht alleine in diesem Boxring, denn Jesus Christus, der ist bei uns Christen mit dabei. Und der ist nicht nur am Spielfeldrand irgendwo der Trainer, der sagt, jetzt in Deckung gehen und so. Da haben wir ja die Bibel, die uns gute Tipps gibt, wie wir uns bewähren können. Sondern Jesus sagt, ich bin mit euch, ich steige mit euch in den Ring rein. Immanuel, Gott ist mit uns. Jesus, der war im letzten Jahr bei jedem der Tiefschläge, die du erlebt hast und ich erlebt habe, der war dabei. Und auch wenn wir das manchmal nicht gespürt haben, er hat geweint, wenn du geweint hast und wenn ich geweint habe. Und er hat mitgelitten, wenn wir gelitten haben. Und es ist ihm nicht egal, wie es uns geht. Und das war nicht nur in der Vergangenheit so, sondern auch in dem neuen Jahr, in der neuen Runde, die jetzt angeklingelt wird, sagt er, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Du bist nicht allein in diesem Kampf, wo du dich bewähren musst. Und weil ich da bin, darfst du mutig sein und weitermachen, so schwer es manchmal auch ist. Jesus, der weiß, dass das Gute und Neue, das er einmal bei uns begonnen hat, dass das sich letztendlich durchsetzen wird. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er weiß, wie die Schlacht unseres Lebens ausgeht, was am Ende auf dem Konto steht, wer der Sieger ist, nämlich Jesus wird durch uns oder in uns siegen. Einmal wird alles gut werden, auch wenn wir in dieser Welt nicht alle Siege mitnehmen können. Von diesem Guten und unfassbar Neuen, was Jesus schon weiß, weil er in der Ewigkeit ist, von diesem Guten erzählt uns die Jahreslosung im Buch der Offenbarung. Und der, der auf dem Thron saß, machen wir mal nächste Folie, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Nicht nur recyceln, sondern richtig neu. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, was dieser Vers bedeutet, aber auch, was dieser Vers nicht bedeutet. Denn es ist gefährlich, wenn wir einfach so einen Bibelvers nehmen, das haben die Christen zu allen Zeiten in den letzten 2000 Jahren gemacht. Einfach einen Text rausgreifen und sagen, ja, Gott will es. Und dann haben die schlimmsten Sachen gerechtfertigt. Und wenn wir diesen Vers für unsere Zwecke missbrauchen, dann könnte das ja so klingen, als Zweckentfremdung könnte man sagen, dass Jesus hier und heute im neuen Jahr, dass jetzt alles toll wird und dass er jetzt alles repariert und alle von euch, die krank sind und alle, die Sorgen haben, die werden das in diesem Jahr nicht mehr haben. Ich mache alles neu. Die Füße sind wieder heile, der Kreislauf, was auch immer. Dir und mir wird in diesem Jahr die Fülle geschenkt, solange wir uns das nur wünschen. Unsere alten Laster, unsere Sorgen, unsere Probleme, die verschwinden einfach schnipp, schnapp. Wäre das nicht schön? Würden wir so eine gute Nachricht nicht schön abnicken? Es gibt sogar christliche Kreise, die das behaupten. Du musst nur genug glauben und dann wird schon alles gut in dieser Welt, im Hier und Heute. Die versprechen den Menschen den Himmel auf Erden. Aber unsere Jahreslosung, die steht in einem Kontext. Und dieser Kontext in der Bibel, das Buch Offenbarung, sagt jetzt noch nicht. Einmal am Ende von unserem Boxkampf, am Ende, wenn wir alle wieder bei Gott sind, dann wird alles gut. Aber hier müssen wir uns bewähren. So nett das klingt, es ist nicht Gottes Plan für uns, dass wir im Hier und Jetzt alle gesund werden, dass wir nur ein süßes, sorgloses Leben haben. Jesus schickt uns wie die Schafe unter die Wölfe. Hier ist es gefährlich in der Welt. Hier kann man sterben, hier kann man leiden, hier kann man weinen. Aber er geht mit uns schon jetzt. Und so nähern wir uns nun diesem Text, um zu verstehen, wo er in der Bibel steht. Offenbarung 21, das ist nicht nur das vorletzte Buch in unserer Bibel, sondern es ist auch das Buch, das in Bildern und Vergleichen im Grunde die ganze Weltgeschichte vom Anfang bis zum Ende erklärt und gerade sagt, was am Ende passieren wird, dass diese alte Welt es einfach nicht schafft, von alleine zu Gott zurückzukommen, dass da ein Retter, Jesus, kommen musste, ein Opferlamm, der sein Leben gibt am Kreuz und dass dieser nun die Menschen aus dieser alten Welt rettet, damit sie fit gemacht werden für die neue Welt. Es ist das Buch, das uns die Weltgeschichte in Gottes Augen, aus Gottes Sicht beschreibt und Gott hat da nicht einfach selber dieses Buch Offenbarung geschrieben, sondern es wurde der Mensch, der Apostel Johannes, dafür gebraucht und er hat gesehen, deswegen heißt es in der Jahreslosung, siehe, guck hin, schau genau hin, schau nach oben. Sei ermutigt dadurch, dass Gott schon ein bisschen dir zeigt, wie das Drehbuch der Weltgeschichte aussieht. Die Jahreslosung beginnt, sieh also hin. Und die Offenbarung beschreibt dann eben, ja, dass Gott letztendlich der Sieger ist, dass der Teufel, der jetzt noch an der Macht ist in unserer Welt, der Kriege und Streit und Hass provoziert, dass dieser Teufel, der uns das Leben schwer macht, der Gegner ist im Boxkampf, dass dieser Teufel besiegt wird, dass alles, was schlimm wird, einmal von Gott beseitigt wird. Und dann ist wirklich Friede, Freude und vielleicht sogar auch Eierkuchen, wer weiß. Schon die Verse vor unserer Jahreslosung, die den Kontext bilden, die tragen das Zeichen einer komplett neuen Qualität. Nicht nur das Alte, die alte Welt recyceln, wieder ein bisschen neu machen, ein bisschen flicken, Pflaster drauf. Nee, eine komplett neue Qualität. Und diese Verse, die klingen nach dem Lobpreis des Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Dort sagt Paulus schon damals den Christen, was kein Auge gesehen hat und was kein Ohr gehört hat und was in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben, dir und mir. Denen, die dazugehören, die zu Gottes Familie dazugehören, die werden Unbeschreibliches einmal bekommen. Was wird denn neu? David, wollen wir mal die nächste Folie gucken? Ja, super. Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr, wird hier gesagt. Das hat Johannes gesehen wie eine Vision vor seinen Augen. Himmel, Erde und Meer, was ist das? Das ist der geografische Bezugsrahmen, in dem wir Menschen leben. Wo leben wir? Wir leben auf dieser Erde. Wo gucken wir hoch? In den Himmel schauen wir. Wo müssen wir rüberfahren, wenn wir nach Amerika wollen? Übers Meer. Das ist der geografische Bezugsrahmen, in dem die Menschen auch damals schon gedacht haben, aber gleichzeitig sind das auch Synonyme. Im Buch der Offenbarung gibt es immer wieder Begriffe, die eine normale, weltliche, ganz normale Bedeutung haben, die jeder versteht, aber es ist auch so eine Art Geheimsprache, weil der Johannes in einer Welt lebte, wo die Christen verfolgt wurden und wenn er Sachen geschrieben hat, die politisch nicht korrekt waren, zum Beispiel die Feinde und die Römer und so, dann wurde das umschrieben mit Bildern. Die Erde und das Meer, das ist der Rahmen, in dem sich die Gesetze der Physik abspielen, der Biologie, das Leben, wie wir es kennen, das Leben, das auch sterblich ist, das ist die alte Erde, der alte Himmel und das alte Meer. Das Meer ist in der Sprache der Prophetie aber nicht nur Wasser, ganz viel Wasser, sondern ihr seht da so dieses Bild, ich weiß nicht, ob man es gut erkennt, im Mittelalter und damals auch in der Antike, da hat man das Meer als eine große Gefahr gesehen. Die meisten Leute konnten überhaupt nicht schwimmen und die haben gesagt, das ist alles ein Durcheinander und da gibt es große Ungeheuer und die fressen die Schiffe, weil die sind ja andauernd auch Schiffe abgesoffen. Und in der Offenbarung wird das Meer auch als Synonym gebraucht für die Gesellschaft, die Weltgesellschaft, das Hin und Her von Menschen, wo du nicht weißt, welche Gefahren da sind. Das ist eine Bedrohung. Ja? Und das gibt es dann in dieser Form, in der alten Form, nicht mehr. Der Himmel, den haben wir hier auch, der Himmel, der steht nicht nur für die Wolken, die heute ganz schön sind. Als ich von Angermünde herkam, schöne Schneewölkchen, man musste langsam fahren, aber der Himmel, der war schön. Und der Himmel, der ist ja auch für uns Christen in der Bibel beschrieben als ein Synonym. Das ist der Ort, wo Gott ist. Der Himmel ist da oben, ich kann da nicht hochspringen. Und Gott ist auch an einem Ort, wo ich jetzt nicht so einfach hinkommen kann. Das ist der alte Himmel. Und das, was Johannes sieht, das ist weniger eine Beschreibung von dem, was er sieht, sondern er sagt, diese Sachen sind alle nicht mehr. Ja, das Neue beschreibt er nur ein bisschen, aber er sagt, das Alte, wie wir es kennen, das ist vorbei. Oder wie R.E.M. gesungen hat in dem Lied, This is the end of the world as we know it. Das ist das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Nun sieht Johannes, wie Gott am Ende die Karten neu mischt. Und da haben wir eine neue Folie. Die Erde ist irgendwo noch da, aber es ist eine neue Erde. Der Himmel ist da, aber er ist irgendwie neu. Und dieses gefährliche Meer, das, was die Menschen damals ja verunsichert hat, das wird es in der Welt nicht mehr geben, in dieser neuen Welt Gottes. Es wird keine Sonne mehr geben, kein Meer. Und wenn man sich überlegt, unser Planet besteht zu 71% aus Meeren. Das ist eine komplett neue Welt. Und ohne Meer gibt es keinen Kreislauf von der Atmosphäre, vom Sauerstoff. Das Meer reinigt im Grunde durch den Salzgehalt. All das braucht es nicht mehr in dieser neuen Welt. Es ist eine so große Eingriffe in die Physik, in die Biologie, dass es eine regelrechte Neuschöpfung ist, die Johannes hier umschreibt für uns. Und warum? Weil Himmel und Erde jetzt nicht mehr der wichtige Bezugsrahmen sind in Gottes neuer Welt für uns. Und auch alle Probleme, die mit dieser Welt verbunden sind, dass wir hier irdisch und sterblich sind, das gibt's nicht mehr. dass wir von Gott getrennt sind, weil er im Himmel ist und wir auf Erden. Das wird es so nicht mehr geben. Himmel und Erde werden Requisiten, mach mal weiter. Requisiten für das Dritte, was von oben herabkommt. Wer genau betritt die Bühne? Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Ich weiß noch, als Annegret sich da für die Hochzeit fertig gemacht hat, das hat einen halben Tag gedauert, bis dann alle Strähnchen und so schön waren. Und in dem Epheserbrief, da wird die Gemeinde, werden wir als Christen als die Braut Christi bezeichnet. Wir sind die, die von Jesus schick gemacht werden, schön gemacht werden, durch die Liebe, die er uns jetzt schon zeigt und wo er uns trägt und wo er uns kleine Geschenke macht, ein kleines Diadem, eine kleine Freude, eine kleine Hilfe bei Problemen, die wir haben. Immer nur Stückwerk, aber dann am Ende der Zeit ist die Gemeinde schön. Und diese Stadt kommt herunter. Ist auch wieder ein Bild, was Johannes so umschreibt. Ich habe schon ganz oft gesagt, in der Bibel, da geht es um eine Liebesgeschichte. Und dieses neue Jerusalem, was hier so quadratisch, praktisch gut geschildert wird, das steht für die Gemeinde aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Das sind die Gläubigen aller Zeitalter, die zu Gott gefunden haben, die gesagt haben, ich möchte zu dir gehören, ewiger Gott. Das sind Menschen, die durch Jesus Christus als Opferlamm gereinigt wurden, wie eine Braut sich noch so ein schönes Wasser hier irgendwo ranmacht und Duft und so, die geheiligt wurden durch Jesus. Nicht, weil wir selber die Helden sind, nicht, weil wir irgendwo im Boxkampf des Lebens die Starken sind, sondern weil Jesus mit uns ist. Darum geht es. Das macht uns alle mit zur Braut. Und diese Braut, die Gemeinde, die ist nun bereit für die Hochzeitsfeiern. Jesus hat Hochzeitsfeiern immer wieder in Gleichnissen erwähnt, wo man sich darauf freuen kann, wo man sich darauf vorbereiten soll. Und nun ist es endlich soweit. Am Ende der Zeit wird das sein. Aber dafür braucht es eine neue, saubere Welt, einen neuen Himmel, der Gott uns näher bringt. Und diese Stadt, die wird dann in schillernden und bildreichenden Farben noch in dem Kapitel hinterher weiter beschrieben. Das sind dann oft auch, ja, sag mal, allegorische oder symbolhafte Sachen, wenn da steht, die ist 2200 Kilometer breit und 2200 Kilometer hoch, ja, willst du in einem Würfel leben, ne? Das sind Symbole, die gebraucht werden, um zu sagen, es ist heilig, es ist aus Gold und Edelstein, es glitzert wie eine Braut. Noch viel wichtiger sind nun aber die Verse 3 und 4. Die haben wir hier auch, glaube ich, David. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Dieses neue Jerusalem, die Gemeinde, die dort in die Szene hineinkommt, die wird hier mit der Hütte Gottes bei den Menschen gleichgesetzt. Und das ist die Hütte Gottes, die im Alten Testament erwähnt wird, die Stiftshütte, wo dann später der Tempel draus wurde, das Zelt der Begegnung. Gott wollte schon immer mit uns Menschen in Kontakt treten, kommunizieren. Und er hat immer wieder Wege gesucht. Und wir haben vorhin dann den Wochenspruch gehört. Und da steht nicht nur, dass das Wort ward Fleisch, sondern es wohnte unter uns. Und wörtlich steht da, es zeltete unter uns. Jesus hat unter uns gezeltet, ist bei unserer Lebensreise, unserer Wanderschaft mit dabei gewesen, nicht nur damals bei den Jüngern, sondern auch heute, weil er das versprochen hat. Und hier ist Gott nicht auf irgendeiner Wolke, sondern er ist mittendrin. Hier wird gesagt, darum geht es. dass Gott in deinem Leben ist, dass du mit ihm verbunden bist. Nicht mehr Gott ist irgendwo da oben im Himmel, sondern er wohnt in diesem neuen Jerusalem. Er wohnt in dieser Gemeinde. Er wohnt da, wo du auch bist. Das ist toll. Das können wir uns nicht vorstellen. Denn in der ganzen Bibel, jede Seite steht, niemand hat Gott je gesehen. Und niemand konnte Gott so richtig nahe kommen. Erst durch Jesus wurde eine Brücke gebaut, aber das wird nochmal eine ganz neue Qualität, in der Jesus natürlich mit dabei ist. Denn wer wohnt in dieser Gemeinde? Wer wohnt in dem Tempel, den Jesus gebaut hat? Da wohnen die Gläubigen. Gott selbst, er kümmert sich darum, dass alles, was diese Ewigkeit, diese Hochzeitsfeier, was das beschweren würde, dass das weggemacht wird. Ich weiß noch beim Vorbereiten der Hochzeit, wie viel Aufwand das war und dass alles perfekt sein sollte und dass das Geld reicht und das Essen und was nicht alles. Ganz viel Organisation. Jesus sagt selber, Leute, ich gehe Himmelfahrt, ich gehe zurück zum Vater, weil ich was vorbereite für euch, eine Wohnung, wo ihr später sein könnt. Und hier sehen wir diese Wohnung. Da werden wir mal dabei sein. Ob wir das jetzt schon glauben können oder nicht. Er nimmt weg, was diese Wohnung dreckig machen könnte. Die Tränen, die wir wirklich haben. Das Leid und den Tod und die Enttäuschung und die Verletzung durch andere Menschen. Die Schmerzen durch Krankheit. Die Medien, ach hör auf. Das wird einmal etwas komplett Neues, ein unbeschreiblicher Zustand sein. Noch viel umfassender als die Andeutung, die wir hier im Buch der Offenbarung haben. Und die Frage ist nun, was machen wir denn heute damit? Was machen wir am Anfang dieses Jahres damit? Sagen wir, ja, ist ja gut und schön, ja dann. Micha hat doch gesagt, wir dürfen doch nicht in diesem Jahr alles schon erwarten. Was machen wir mit diesem, siehe, ich mache alles neu? Erstmal ist es eine Aufforderung, siehe, schau hin. Und es macht einen Riesenunterschied, worauf du schaust. Schaust du nur auf diese kaputte alte Welt? Schaust du nur darauf, dass wir Gott jetzt noch nicht sehen können? Schaust du auf das Alte? Schaust du auf das Meer deiner Sorgen und der Probleme und einer Weltgesellschaft, die immer mehr Richtung Abgrund geht? Schaust du dahin? Oder schaust du auf den, der da kommt und der dir etwas Neues gibt? Der am Ende sagt, es wird gut sein. Am Ende mache ich alles gut. Zwei Dimensionen sind hier in diesem Text drin. Das erste ist dein Glaube an Gott und dein Einsatz für das Gute, das wird in diesem neuen Jahr herausgefordert werden. Diese Welt ist kein Ponyhof, sagt man so platt. Und ihr wisst genau, was ich meine. Ihr werdet mit Krankheit, mit Sorgen, mit komischen Kollegen, mit irgendwelchen politischen Sachen, wir werden da immer wieder mit zu kämpfen haben. Aber deine Liebe und deine Treue, die können sich durchsetzen, wenn Jesus dich stärkt, wenn Jesus in dir kämpft, wenn Jesus im Alltag immer wieder neu der Anker ist, an dem du dich festhältst, an dem ich mich festhalte. Weil alleine schaffe ich das im Boxkampf nicht. Geduld, Barmherzigkeit, all das, was wir brauchen, das können wir nur durch Jesus bekommen. Und er macht alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Dieses Ich wird von Gott gesprochen. Es gibt nur zweimal in der Offenbarung, dass Gott wörtlich spricht. Hier sagt er, ich mache alles neu. Aber wer ist Gott? Gott ist der Gleiche, der uns in Jesus begegnet ist, der uns liebt. Jesus, der wird mit dir in den Ring steigen. Und er wird mit deinen Kämpfen, mit Leiden, mitkämpfen. Er wird sich freuen über jeden kleinen Schritt, wo es vorwärts geht. Und Jesus, der hat offene Ohren für dich, dass du jederzeit zu ihm kommen kannst, anklopfen kannst, suchen. Und er hat Dinge vorbereitet für dieses Jahr, die wir alle noch nicht wissen. Und ich hoffe, da ist auch manch Gutes und Freudiges dabei. Mancher Sieg, den wir gemeinsam als Gemeinde miteinander feiern können, dass Gott doch vielleicht mal ein kleines Wunder hier und da tut. Es wird darauf ankommen, dass wir auch in diesem Jahr an Jesus Christus dranbleiben, denn er ist der Weinstock und Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Deswegen kämpfen wir nicht nur mit guten Vorsätzen und Fitnessstudio und Abnehmen und so, sondern wir kämpfen, indem wir auf Jesus schauen und von ihm erwarten, dass er uns die Kraft gibt, das Gute zu tun. Dass wir im Eifer des Gefechts auf das schauen, was er auch Neues wirkt. Das Neue fängt immer als zartes, kleines Pflänzchen an. Wenn wir zum Beispiel Veränderung für unsere Gemeinde wünschen und wir wünschen uns das, dass mehr Leute hineinkommen, dass mehr Leute entdecken, wer Jesus ist und dass sie auch Teil unserer Gemeinschaft werden und dass unser Miteinander noch wächst und dass wir noch mehr von Herz zu Herz füreinander da sein können. Aber das fängt immer klein an. Es fängt damit an, dass du und ich, dass wir einen Schritt auf wen anders zugehen und sagen, wie geht's dir? Wie bist du ins neue Jahr gekommen? Was drückt dich? Wofür kann ich beten? Wollen wir uns mal treffen? Solche Sachen. Durch Jesus haben wir Neues bekommen und darauf können wir schauen in diesem neuen Jahr. Wir sind schon jetzt eine neue Schöpfung. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, da sagt Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Kreatur heißt Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das fängt nicht erst in der Ewigkeit an, sondern jetzt schon sind wir innerlich neu geworden in der Software, kann man sagen. Aber unsere Hardware, ja, die ist manchmal ganz schön hart und manchmal ganz schön kaputt. Dieses Neue kannst du aber feiern. Das Neue, das kannst du betonen. Du kannst dankbar sein für das, was Jesus schon jetzt in deinem Leben geschenkt hat, auch wenn vieles andere noch nicht perfekt ist und vielleicht auch, ich sag's ehrlich, nicht perfekt werden wird. Nicht jeder Kranke wird geheilt, nicht jede Sorge wird von uns genommen. Aber dadurch, dass wir die Lasten tragen und auch als Gemeinde die Lasten der anderen mittragen und einander ja helfen, dadurch werden unsere Schultern stärker und wir lernen, worauf es ankommt, nämlich auf die Liebe. Wir sind noch nicht perfekt. Wer würde sagen in unserer Gemeinde, wir lieben noch nicht perfekt? Da ist noch Luft nach oben. Und ist das nicht schön, dass wir Möglichkeiten haben, einander Liebe zu zeigen und Anteil zu nehmen? Machen wir das doch, auch wenn wir nachher Kaffee trinken. Wir können Smalltalk machen oder wir können fragen, wie geht's dir wirklich? Was kann ich für dich tun? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Neue hat schon begonnen. Wir können es hegen und pflegen und dem Neuen Raum geben. Statt dem alten Groll vom letzten Jahr kannst du in diesem Jahr Vergebung üben und neu aufeinander zugehen. Wir können als Gemeinde Erneuerung von Gott erbitten und das ist ganz schön, dass wir als Gemeindeleitung auch gesagt haben, in der Zeit vor Ostern wollen wir eine bewusste Zeit auch von Fasten und Beten machen, dass wir hier auch in der Gemeinde zusammenkommen und einfach sagen, wir beten zusammen für unsere Gemeinde, wir reduzieren Sachen, die uns sonst ablenken von Gott, damit wir uns noch mehr auf das Neue und auf die Wege, die Gott vielleicht mit unserer Gemeinde vorhat, dass wir uns darauf konzentrieren und das miteinander gebündelt machen. Schöne Sache, freue ich mich schon drauf. Es kann schon heute losgehen, dass wir ausgetretene Pfade verlassen und etwas Neues beginnen. Und wenn manche von euch vielleicht ein bisschen älter sind, das ist keine Entschuldigung, denn in der Bibel, da haben schon die großen Vorbilder des Glaubens, zum Beispiel Abraham und Mose, die mussten erst mal 80 Jahre alt werden, bevor Gott gesagt hat, so, jetzt macht ihr mal was komplett Neues. Wir sind nie zu alt, neue Wege zu gehen und alte Muster auch zu verlassen. Das Wichtige ist, dass es Wege der Liebe sind, aufeinander zu. Und ich leide sehr daran, wenn ich in der Gemeinde auch mitkriege, dass Einzelne sich einsam fühlen und sich eigentlich mehr Nähe wünschen. Lasst uns doch auch in diesem Jahr aufeinander zugehen, dass wir den anderen auch tragen und unsere Stärken und Schwächen so ergänzen. Erwarten wir von Gott also neues Wachstum in 2026. Und zuletzt, die zweite Dimension finde ich eben auch enorm wichtig nochmal. Die Offenbarung wurde in Zeiten großer Christenverfolgung geschrieben. Das war zwar erst der Anfang, hinterher wurde es noch viel heftiger im ganzen Römischen Reich, aber es fing schon an. Johannes, der diese Vision bekommen hat, der war in Einzelhaft auf der Insel Patmos, kurz vor der Türkei, vor der Küste. Der war der Einzige, der nicht ermordet wurde. Die anderen Apostel wurden alle ermordet nach der Tradition. Aber Millionen andere Christen folgten darauf und auch heutzutage leiden Christen, werden verfolgt um ihren Glauben willen und es kann auch sein, dass sich in unserem Land die Systeme mal so schnell so anders drehen, dass du guten Gewissens als Christ leben, dass es sehr schwierig wird oder dass sogar Verfolgung kommt. In 2 Wochen haben wir einen Referenten von Open Doors hier bei uns, der uns auch berichten wird, wie es aktuell auf der Welt aussieht und wir wollen damit beten und Anteil nehmen, weil es gibt viele, viele Christen auch weltweit, die für uns in Deutschland beten, weil sie sagen, ihr seid auf dem absteigenden Ast, ihr Christen dort in Europa. Da ist der Ofen so viel schon aus. Viele Kirchen schließen, Kirchenaustritte, bei denen boomt es noch. Und sie haben Mitleid mit uns und beten für uns. Beten wir also auch für die Verfolgten. Der Text ruft allen in dieser Welt, die an Ungerechtigkeit leiden, zu. Die Ungerechtigkeit hat nicht das letzte Wort, das Böse hat nicht das letzte Wort, das auf die Bretter gehen beim Boxkampf hat nicht das letzte Wort, Gott hat das letzte Wort. Er macht alles neu und darauf können wir hoffen, auch wenn bei uns in dieser Welt eben nicht alles repariert wird. Meine Tante Marianne ist gestorben am 1. Januar, Neujahr fing gleich mal so an. Und sie hat ein Leben gehabt voller Krankheit, seit sie eine junge Frau war, hat sie mit Krankheiten, mit Depressionen, mit Psychosen zu kämpfen gehabt, die Organe kaputt gemacht, hat einen Alkoholiker geheiratet, eine Zeit lang war sie auch da denn drin. Es gab in ihrem Leben also mehr Niederlagen als Siege, könnte man so sagen, im Boxkampf des Lebens. Aber meine Tante Marianne, die waren Gottes Kind und die hat auf ihre einfache kindliche Art Jesus vertraut und hat gesagt, ich will dabei sein, ich will diesen Jesus mal sehen, wenn ich nicht mehr bin, wenn ich nicht mehr kann. Sie hat immer wieder erlebt, wie er sie getragen hat in schlimmen Zeiten, in richtig schlimmen Zeiten. Und nun ist sie beim Herrn mit 72. In dieser Welt hat sie schlechte Karten auf der Hand gehabt. Aber Gott sei Dank, ich sage das mal bewusst so, Gott sei Dank hat Gott ihr einen Joker gegeben, der alles neu mischt in den Karten. Jesus. Jesus sagt selber bei den Seligpreisungen in Matthäus 5, selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und ich stelle mir das wirklich so vor, wenn hier in der Offenbarung steht, dass Gott abwischen wird, alle Tränen von ihren Augen. Ich stelle mir das auch für meine Tränen, für die Sachen, die in meinem Leben schwer waren, vor. Dass Gott mir so nahe kommt, dass ich es spüren kann. Und dass er sagt, ist gut, Micha. Das zählt jetzt nicht mehr. Das Alte ist vergangen. Guck hin, Neues ist geworden. Die alte Welt mit ihrem moralischen Verfall, mit dem rücksichtslosen Egoismus, den wir in der Welt sehen, mit der zunehmenden Gottesfeindschaft, all das muss einmal der neuen Schöpfung weichen. Und wenn wir heute schon von Jesus die Hand ergreifen, dann werden unsere Namen bei diesem triumphalen Ende mit auf der Gästeliste stehen, dann sind wir mit dabei. Und das wollen wir feiern, das wollen wir auch im Abendmahl heute feiern und sagen, ja, Jesus, danke, dass wir dabei sein dürfen. Und das soll uns ermutigen bei der nächsten Boxrunde, bei der nächsten Woche, dass wir immer hochschauen auf den, der es neu macht und bei dem Hoffnung ist. Amen. Wir wollen miteinander singen, das Lied von guten Mächten wunderbar geborgen. Und das passt, denke ich, auch sehr gut, denn es drückt aus, wir sind nicht allein. Das ist das Lied Nummer 600, ach nee, wir haben es sowieso auf Video, ne? So war das.